Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir sind mittlerweile im 38. Teil und wir sind in einem neuen Jahr. Nun, wir sind froh, dass es diese Sendung noch gibt, dass wir immer noch gemeinsam über diese Themen sprechen dürfen. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich gehofft, dass die Ereignisse, die gerade um uns herum passieren, nicht so ausufern, dass wir so viele Sendungen hintereinander machen. Und trotzdem bin ich dankbar, dass wir jetzt weitermachen können. Der Olaf Ströhr ist wieder bei mir im Studio. Mit dir habe ich ja im letzten Jahr, ich glaube im März, die Sendung mal begonnen.
Ja, richtig.
Und wir dachten, das wird irgendwie was Kurzes.
Ja, ja.
Und wir können kurz die Ereignisse aufzählen, was passiert, wie sie einzustufen sind. Aber es wird immer mehr und immer mehr.
Ja.
Und jetzt ist 2021.
Ich habe die Befürchtung, das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen.
Ich glaube auch. Zur 100. Nee. Sendung sehen wir uns dann wieder.
Ja.
Unsere Sendung 38 jedenfalls heute, da würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie man siegreich leben kann in der Endzeit. Also, wie können wir überwinden, wie können wir uns verändern, diese Dinge. Und das ist, glaube ich, was Wichtiges für alle Zeiten, aber auch ganz besonders wichtig eben für unsere Zeit, in der wir leben. Und da würde ich gerne mit dir sprechen über die Vorbereitung auf die Wiederkunft. Was kann ich persönlich machen in meinem Leben? Dann würde ich ein bisschen Zeit gerne nehmen dafür, um mal zu erklären, was ist eigentlich ein echter, wahrer Gläubiger?
Mhm.
Und vielleicht nochmal zum Unterschied, was mache ich selbst in meinem Leben? Was macht der Geist in meinem Leben? Wenn wir uns diese Dinge unterhalten können, ich glaube, wir werden sowieso noch mehrere Teile zusammen machen hierzu.
Ja.
Ich glaube, das ist was Großes.
Das Thema ist so umfangreich, da könnte man mehrere Sender machen. Ja.
Genau, ich kündige die schon mal an. Ich bin mir sicher, da kommt noch was hinterher.
Ja.
Zumindest über die Dinge würde ich heute gerne mit dir sprechen. Also Vorbereitung auf die Wiederkunft, vielleicht den ersten Teil, den wir uns zusammen angucken. Was kann ich machen, um mich bereit auf die Wiederkunft des Herrn, um mich bereit zu machen auf die Wiederkunft des Herrn?
Ja, ich denke, die Nachfolge Jesu ist ja prinzipiell wichtig, zu allen Zeiten wichtig. Und ich denke, in der Endzeit hat die Frage der Heiligung, der Veränderung, der Sündenüberwindung, der Charakterveränderung einen besonderen Schwerpunkt.
Ich vermute auch, weil so viele besondere Dinge passieren gerade.
Ja, richtig.
Also es ist ja nicht mehr, die Ereignisse überschlagen sich draußen. Was kann ich machen, um mich persönlich
zu verändern? Und zwar, das hängt auch damit zusammen, solange es uns gut geht, sind wir schnell wie Laodicea. Dann schläft man ein. Friedenszeiten und Wohlstandszeiten sind immer Zeiten, wo man geistlich eher schwach ist. Und das ist genau die Situation von der Gemeinde Laodicea. Aber wenn es Probleme gibt, wenn es Krisenzeiten gibt, ist egal welche Krise, ob das Kriege sind, ob das jetzt wie jetzt, was wir jetzt erleben, das ist immer etwas, wo das geistliche Leben wieder herausgefordert wird und wo sich Dinge verändern. Sowohl in der Welt sehr schnell verändern, aber auch in unserem Leben Dinge schnell verändern können. Das war bei den Jüngern genauso. Die Jünger haben 3,5 Jahre mit Jesus verbracht. Natürlich wurden sie verändert in der Zeit, aber die Veränderungen waren wenig sichtbar. Aber dann war Jesu tot und dann haben sie sehr schnell, innerhalb von wenigen Tagen, haben sie auf einmal Dinge verstanden, Dinge verändert in ihrem Leben, Dinge verändert und eine Umkehr erlebt. Das heißt, die Dinge, die sich äußerlich verändert haben, haben sie auch in ihnen verändert. Und das ist auch in der Endzeit, denke ich, auch.
Ja.
Mhm. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt warten wir, bis die Dinge noch schlimmer werden und dann wird das in uns irgendwas verändern, sondern nein, das heißt, wie können wir die Krisenzeiten nutzen, um damit Positives zu erreichen?
Das ist, glaube ich, das, wo wir unsere Chance sehen können.
Ja.
Also solange es uns gut geht, ist es schwierig. Jetzt in dem Moment ist ja nicht nur so bei uns, sondern selbst viele Menschen draußen suchen jetzt nach Christus. Viele Menschen sind offen für Bücher, viele Menschen sind offen für die Botschaft des Evangeliums.
Und da sehe ich so, alle Angriffe Satans und diese Krisen, die wir haben, sind Angriffe Satans. Wer auch immer und wie auch immer, was dahinter steckt. Aber Gott kann aus den Angriffen Satans was Gutes machen. Und er kann die benutzen, um sein Werk noch stärker, noch größer zu machen. Sein Werk in der Mission nach außen, aber auch sein Werk in uns.
Mhm.
Und das ist gerade das siegreiche Leben, Charakterveränderung, was Gott in uns vollbringen und verändern möchte.
Mhm. Und viele Menschen, was ich so ein bisschen sehe, die fragen jetzt auch danach. Also wenn Menschen merken, dass sie betrogen werden, belogen werden von irgendwoher, dann steckt da normalerweise der Teufel dahinter, der Vater der Lüge. Und sie sehen jetzt, dass irgendwas passiert um sie herum und ich frage jetzt, was ist eigentlich Wahrheit?
Ja.
Wo bekommen wir noch wahre Botschaft?
Mhm.
Und das ist vielleicht jetzt die große Chance.
Naja. Genau. Und gerade haben wir auch in der Bibel einige Aussagen und auch bei Ellen White Aussagen über die letzte Zeit, wie Gott sein Volk verändern möchte in der letzten Zeit.
Ja?
Mhm. Und von daher hat das noch einen größeren Schwerpunkt, als wenn man nur sagen würde, okay, wir sollen Jesus nachfolgen und auch unser Leben verändern, natürlich. Aber das hat für die Endzeit noch ein besonderes Gewicht.
Mhm. Ist es denn so, dass können wir uns denn wirklich, wir sagen immer so, die Vorbereitung auf die Wiederkunft des Herrn, Auf der anderen Seite heißt es in der Bibel, Christus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also können wir uns wirklich vorbereiten auf den Tag?
Ja, interessant ist, im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1 bis 4, da haben wir ein sehr interessantes Wort, wo Paulus genau auf dieses Dieb in der Nacht Wort eingeht und dann erklärt. Und das, denke ich, das ist an der Stelle wichtig. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Da sagt er, von den Zeiten und Stunden, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Ja? Wenn sie sagen werden, es ist Friede, hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Das heißt also, hier sagt er ganz klar, das Bild von Dieb in der Nacht, das gilt nur für die Ungläubigen. Mhm. Wenn sie sagen werden, dann kommt das schnell unerwartet über sie. Aber wir sind im Licht, nicht in der Finsternis. Und deswegen kommt der Tag für uns nicht wie ein Dieb in der Nacht. Und dann sagt er in Vers 6, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Gerade weil Jesus für uns nicht wie ein Dieb kommt, sondern wir nicht schlafen. Und schlafen heißt Laodicea-Zustand. Und er sagt, wir sollen aufwachen. Und aufwachen heißt Erweckung. Wir brauchen eine Erweckung. Ja? Und eine Erweckung heißt aber auch wieder eine Veränderung. Wir müssen unseren Zustand verändern. Denn wenn wir schlafen, heißt das, es bleibt alles, wie es immer war. Und wir lehnen uns zurück und ja, lassen alles über uns ergehen. Aber Erweckung heißt, es verändert sich etwas. Und was soll sich verändern? Das denke ich, das ist wichtig. Mhm. Dazu lesen wir mal ein, zwei Texte. Offenbarung, Kapitel 14. Offenbarung, Kapitel 14, 3 bis 5. Da sagt Gott, wie sein Volk in der letzten Zeit sein soll. Und zwar, er spricht hier von den 144.000, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion sind. Und dann beschreibt er über ihren Zustand, wie sie sind. Das sind nämlich die Gläubigen direkt vor der Wiederkunft Jesu. Mhm. Offenbarung 14, 3 bis 5. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Dessen sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus dem Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Das heißt, hier wird schon beschrieben, dass die 140.000 natürlich erkauft sind. Gott hat sie erlöst. Mhm. Sie konnten sich durch eigene Werke nicht erlösen, aber hier werden doch ein paar Merkmale genannt, nämlich, dass sie jungfräulich sind.
Mit Frauen nicht befleckt.
Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, sondern das ist natürlich geistlich. Mhm. Und wenn Israel, das Volk Israel, abgefallen ist oder anderen Göttern nachgefolgt ist oder ihren Gott aus den Augen verloren haben, dann hat Gott das verglichen, dass sie Hurerei betrieben haben. Mhm. Also sich mit anderen Frauen befleckt heißt mit anderen heidnischen Religionen oder
Glaubensgemeinschaften
oder anderen Ideen, ja, sich von Gott abgewandt haben. Ja. Und so ist es hier, also die sind treu geblieben, würden wir sagen. Die sind treu geblieben und untadelig, in ihrem Mund kein Falsch gefunden. Das heißt, sie haben einen Charakter, der Jesu Charakter gleich ist. Ja. Hm. Das kann man hier von sehen. Wir haben auch einen anderen, weiteren Vers in Jakobus 1, Jakobus 1, Vers 4, wo Gott auch, und wir haben viele Verse in diese Richtung, dass Gott sagt, er möchte uns vorbereiten, auch charakterlich vorbereiten und uns schleifen als Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Jakobus 1, Vers 4, da heißt es, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende. Dieses Ende ist natürlich Jesu Wiederkunft. Damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Natürlich, wir sind erlöst durch Jesu Blut. Ja? Und hier ist es, an der Stelle ist es ganz, ganz wichtig zu erkennen, wir haben, wenn wir, die Erlösung hat zwei Teile, die Rechtfertigung und die Heiligung. Es gibt manche, die Rechtfertigung überbetonen. Die sagen, Hauptsache, du hast dein Leben Gott übergeben und du bist gerettet. Mhm. Und was mit deinem Leben geschieht, ist egal. Hauptsache, du hast ja zu Jesus gesagt. Natürlich ist die Rechtfertigung die Grundlage der Erlösung. Wenn das nicht ist, ist alles andere nichts. Dann gibt es auch keine Heiligung. Aber die Heiligung ist genauso wichtig. Nämlich die Heiligung ist jetzt, dass Gott in mir wohnt, Jesus in mir wohnt und dann mein Leben sich verändert und ich Jesu Charakter ähnlich werde. Mhm. Es gibt manche, die jetzt die Heiligung überbetonen, die sagen, wenn du das nicht und wenn du das nicht schaffst, dann bist du aber, dann wirst du nicht gerettet. Ja? Oder du musst vollkommen sein, damit du erlöst werden kannst.
Und vollkommen, also ich meine, das hatten wir auch gerade gelesen, nicht wahr? Vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollständig seid, dass euch an nichts mangelt.
Richtig,
genau. Das hat Jakobus gesagt.
Ja, genau. Ja. Und hier geht es eigentlich um die Charakterfrage. Ja? Mhm. Das heißt also, Gott möchte am Ende ein Volk haben, was vollkommen ist, auch charakterlich vollkommen ist. Aber wir müssen jetzt ganz wichtig unterscheiden, die Vollkommenheit darf niemals die Bedingung der Erlösung werden. Gott sagt nicht, wenn du nicht vollkommen bist, dann wirst du nicht gerettet. Steht ja nicht. Mhm. Ja? Sondern er sagt, die Geduld soll und wird ihr Werk tun bis ans Ende. Das heißt also, Gott wird in uns das wirken, damit ihr dann vollkommen seid und kein Mangel an euch ist. Er sagt nicht, schränkt euch an, vollkommen zu sein. Steht hier nicht. Und deswegen ist es immer so wichtig, das Ziel haben wir natürlich, Vollkommenheit. Und auch natürlich Sündlosigkeit ist das Ziel. Aber hier steht nicht, wenn du nicht morgen vollkommen und sündlos bist, dann bist du nicht gerettet.
Ich glaube, Vollkommenheit auch, also nach Kolosser 3, Vers 14, ist das, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Genau. Ich glaube, das zeigt den Charakter.
Und deswegen geht es in der Vollkommenheit auch in erster Linie, natürlich heißt auch, dass wir keine Sünden mehr tun, aber die Frage ist, wie das geschieht. Und das ist eigentlich genau dieses Thema, siegreich leben. Mhm. Als Vorbereitung auf diese Wiederkunft in der Endzeit. Nämlich, dass ich kann die Sünde nicht rausbringen, indem ich sie rausscheffle aus meinem Leben. Ich sage es immer so, wenn wir in einem Raum sind, der dunkel ist, dann kann ich mir einen großen Sack nehmen, kann die große Schaufel nehmen und die Dunkelheit, die Finsternis in den Sack reinmachen und rausbringen. Das funktioniert nicht. Ja, ich kann, sondern wie kann ich die Dunkelheit vertreiben? Ich kann ein Licht anzünden, wenn es nur eine Kerze ist. Das heißt, und wenn die Kerze brennt, wenn das Licht brennt, dann ist die Dunkelheit verschwunden. Das heißt, es gibt eigentlich keine Finsternisse. Finsternis ist eigentlich nur ein Nichtvorhandensein von Licht.
Mhm. Ja, das ist ein schönes Beispiel.
Ja. Und so ist es auch mit unserer Sünde. Ja, ich kann nicht die Sünde aus meinem Leben rausbringen. Das geht nicht. Erstens sind wir zu schwach dafür, weil wir, zweitens, wenn Gott in uns lebt, wohnt, dann kann er das zwar tun, aber nur mal rein theoretisch, wenn er alle meine Sünden aus meinem Leben entfernen würde, wäre ich noch lange kein guter Mensch.
Interessant.
Ich bin dann nur nicht mehr sündig, aber ich bin noch lange kein guter Mensch. Ich vergesse es immer so, wenn ich ein Konto habe, und ich habe, die Sünden werden jetzt wie Minus auf dem Konto, wenn ich also Schulden habe. Gut, wenn jetzt Gott alle meine Schulden bezahlen würde, dann bin ich auf Null. Wenn mein Konto auf Null ist, dann bin ich noch lange nicht im positiven Bereich. Mhm. Sondern Gott möchte, dass ich im Positiven wachse. Und das Positive ist jetzt die Frucht des Geistes, Jesu-Charakter. Freude, Friede, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstkontrolle. Das heißt also, und wenn ich das in meinem Leben erlebe, wenn ich da wachse im Charakter, wenn das sichtbar wird, dann werden die Finsternis verschwinden. So wie das Eis in der Sonne schmilzt, so wird das verschwinden. Ja? Das heißt also, der Kampf des Glaubens ist nicht in erster Linie ein Kampf gegen die Sünde. Natürlich, wir werden auch darüber noch sprechen, wir müssen mit Gott zusammenarbeiten in dem Punkt. Aber in erster Linie ist der Kampf ein Kampf um die Beziehung zu Jesus, damit Gottes Charakter, Jesu Charakter in meinem Leben sichtbar wird, er sich mein Leben erfüllt. Und dann, wenn all diese Eigenschaften Jesu in meinem Leben, in meinem Charakter da sind, dann werden die sündigen Leidenschaften, Triebe, Antriebe und Neigungen werden verblassen und verschwinden.
Mhm. Also es lohnt nicht sozusagen, sich auf seine Sünden zu fokussieren und zu konzentrieren, genau. Und sagen, ich muss jetzt alle überwinden und da ist noch was und da ist noch was. Ja, ja. Denn ich werde immer noch was finden. Ja, also in der Dunkelheit werde ich immer dunkle Sachen finden.
Genau, genau.
Sondern ich muss mich darauf fokussieren, das Licht in mein Leben hineinzubringen. Also es irgendwie schaffen, dass ich in Gedanken mit meinem Herz bei Christus bin. Ja. Und dann wird das Licht in der Finsternis leuchten. Ganz dann genau. Wird es hell im Herzen.
Richtig, genau. Und wenn es jetzt um Sündenüberwindung geht, gibt es immer drei Schritte. Das erste ist, Jesus vergibt mir. Und wenn wir über die Vergebung nachdenken, Vergebung ist etwas so unglaublich Wichtiges und Schönes. Ja, wenn ich schuldig bin und ich habe schlechtes Gewissen und das drückt mich nieder und das kann einen Menschen fertig machen, sogar bis zum Tod bringen. Ja, und wenn ich Vergebung erlebe, dann heißt das wie ein es fällt mir ein Brocken von den Schultern, ja. Stein vom Herzen, ja. Ich bin frei. Ja. Aber es geht noch weiter. Das zweite ist, Jesus schenkt mir dann die Kraft, das Böse nicht mehr zu tun. Denn echte Reue heißt, ich will es nicht mehr tun. Auch wenn ich nochmal wieder fall. Der Unterschied ist zwischen einem Sünder und einem Gläubigen. Übrigens, die Gläubigen werden in der Bibel nie Sünder genannt, sondern die leben mit Jesus. Sünder sind die, die in der Sünde leben. Sie sündigen zwar, aber sind keine Sünder. Ja? Aber wenn der Sünder, der Mensch, der nicht bekehrt ist, der liebt die Sünde und sündigt. Der Gläubige, die werden auch Heilige genannt in der Bibel, weil sie Jesus, zu Jesus gehören, zu Jesus gehörig heißt heilig sein, sie hassen die Sünde und sündigen trotzdem ab und zu.
Das ist interessant, also der Gerechte fällt siebenmal.
Richtig, aber genau. Er steht wieder auf. Ja. Und deswegen, der erste Punkt ist, Jesus vergibt mir die Sünde. Die zweite ist, Jesus schenkt mir die Kraft, die Sünde nicht mehr zu tun. Aber jetzt ist Folgendes. Stell dir vor, ich bin jetzt ungeduldig und bin schnell, aus der Haut.
Aufbrausend.
Und jetzt kommt eine Situation und Jesus schenkt mir tatsächlich die Kraft, nicht aufbrausend zu sein. Aber in meiner Tasche ballt sich die Faust, ja, und ich muss mich zusammennehmen und ja, mein Kopf läuft rot an. Ja, aber ich schaffe es, meinen Mund nicht aufzumachen. Es wäre ja schlimm, wenn bei jeder Situation das in mir passieren würde. In mir ein Kampf ist und ich möchte gerne aufbrausen, aber irgendwo Gott macht mir diesen Mund zu. Und deswegen ist der dritte Schritt noch ganz wichtig. Jesus nimmt mir auch das Verlangen zur Sünde weg.
Das ist das, was wir auch Heiligung nennen.
Genau. Mhm. Das heißt also, dass er mir auch hilft, dass ich, wenn die Situation wiederkommt, dass in mir gar nicht erst diese negativen Gefühle aufbrechen. Mhm. Ja. Und von daher, und dann wird auch mein Innerstes verändert. Nämlich, wenn mein Innerstes verändert wird, dann habe ich auch gar nicht mehr den Drang zur Sünde. Der wird immer weniger. Ja. Natürlich, solange wir auf dieser Erde leben, bis zur Wiederkunft, werden die äußeren Antriebe zur Sünde und die Versuchungen werden da sein. Und wir werden auch noch nicht einen verwandelten Leib haben. Ja? Also auch der alte Mensch, wenn wir ihn, also er ist noch da, und wenn wir ihn pflegen würden, würde er auch wieder hochkommen. Ja? Und unser Leben wieder beeinträchtigen bzw. beherrschen wollen. Aber es ist möglich, gerade in der letzten Zeit, dass man hier auch Siege erlebt mit Gott. Ja? Und dass Gott uns verändert. Dass wir Jesu Charakter widerspiegeln.
Und das geht wahrscheinlich umso schneller, umso schlimmer die Situationen sind, in denen wir sind.
Ganz genau. Und gerade in der Endzeit wird das, weil wir mehr von Gott abhängig sind, wird das auch stärker werden. Ja. Mhm. Es gibt ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Bilder vom Reiche Gottes, wo sie sagt, Satan, seit der 274, Satan hatte damals die Behauptung aufgestellt, dass es für den Menschen völlig unmöglich sei, die Gebote Gottes zu befolgen. Tatsächlich sind wir dazu auch aus eigener Kraft nicht imstande. Doch Christus wurde Mensch, um uns durch seinen vorbildlichen Gehorsam zu zeigen, dass wir auch mit Gottes Hilfe das Gesetz halten können. Also mit anderen Worten, wir können es nicht. Aber wenn wir mit Gott verbunden sind, dann ist es möglich. Ja? Und das hat Jesus uns gezeigt und vorgelebt. Und von daher ist es wichtig, dass wir, wenn wir sagen, es geht gar nicht, dann werden wir auch gar nicht in die Richtung gehen wollen. Das heißt nicht, dass wir morgen vollkommen sein müssen, jede Sünde überwinden müssen, aber dass wir in diese Richtung laufen. Mhm. Ja. Ein weiteres Zitat aus Bilder vom Reiche Gottes. Gott nimmt nur die an, die sich selbst ein hohes Ziel setzen. Deshalb ist jeder verpflichtet, sein Bestes zu geben und sich um sittliche Vollkommenheit zu bemühen. Nie dürfen wir den Maßstab der Gerechtigkeit unserer Neigung zur Sünde anpassen. Eins muss uns klar sein, ein unvollkommener Charakter ist Sünde. Gott vereinigt als absolut vollkommenes Wesen alle Eigenschaften der Gerechtigkeit in sich. Und jeder, der Christus als seinen persönlichen Heiland annimmt, hat das Vorrecht, diese Eigenschaften ebenfalls zu besitzen. Ja. Und von daher, wir alle haben Charaktermängel und Charakterfehler. Weil wir mit einem Herzen geboren wurde, das von Gott unabhängig ist, das steinern ist, das eine Bekehrung braucht. Mhm. Und wenn wir uns bekehrt haben, dann sind immer noch Neigungen zur Sünde da und Charaktermängel. Aber wenn wir mit Gott verbunden sind, dann wird Gott uns helfen, das zu überwinden. Und das ist gerade in der Endzeit, ist das wichtig, da jetzt vielleicht in Bezug auf die Endzeit bezogen, gibt es ein Zitat aus dem Großen Kampf, Seite 427, da sagt sie, die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im himmlischen Heiligtum aufhören wird, vor den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die Sünder reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muss das Volk Gottes auf der Erde sich in besonderer Weise läutern. Das heißt, seine Sünden ablegen. Das bedeutet, sie sagt hier, wenn am Ende Jesus die Gnadenzeit beendet, wenn im himmlischen Heiligtum das Gericht zu Ende ist, dann wird er auch nicht mehr Sünden vergeben können. Mhm. Und dann werden die Gläubigen auf der Erde gereinigt sein.
Vielleicht sei noch kurz erklärt, es muss ein Gericht stattfinden jetzt, ja. Denn es muss beendet sein, wenn Christus wiederkommt,
genau.
Weil dann bereits entschieden ist, ja. Wer ist gerettet und richtig. Wer nicht.
Mhm. Wenn Jesus wiederkommt, deswegen muss vor der Wiederkunft ein Gericht sein, was jetzt im Himmel stattfindet, was entscheidet, wer wird gerettet, wer nicht. Und das wird kurz vor der Wiederkunft beendet. Mhm. Und dann werden diejenigen, die jetzt, die Gläubigen, wenn ihr Gerichtsurteil positiv war, werden sie versiegelt. Und die Versiegelung heißt, Gott bewahrt sie davor, dass sie abfallen oder bewusste Sünden machen, weil die Sünden danach nicht mehr vergeben werden können. Ja? Aber es ist so, es ist nicht die Bedingung, sündlos zu sein für die Zeit, sondern unsere Bedingung ist, mit Jesus zu leben. Und Jesus wird uns zu diesem Punkt hinbringen und hinführen. Das ist Gottes Verantwortung, dass wir diesen Punkt erreichen. Es wird am Ende nicht so sein, dass es einen Gläubigen gibt, wo Gott sagt, du hast Pech gehabt, du hast nur 95% erreicht, also wirst du verloren gehen. Sondern wenn jeder Gläubige, der mit Jesus lebt, wird Gott in ihm das Werk zu diesem Punkt bringen.
Das würde mich jetzt zu der Frage bringen, was unterscheidet eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein Nachfolger Jesu von, oder wie drückt man das aus, was unterscheidet ein jemand, der sich Christ nennt, von einem echten Jünger Jesu? Ja. Also ich meine, Christen nennen sich viele, wir nennen uns alle Christen, aber woher kann man erkennen sozusagen, derjenige ist wirklich, der folgt Jesus wirklich nach, der ist ein Jünger?
Und genau.
Denn alle behaupten, Christus ist für mich gestorben ja. Und meine Sünden sind vergeben.
Richtig, ja. Und das ist eigentlich so die Grundlage für das geistliche Leben generell und auch für Sündenüberwindung. Es gibt 5 Prinzipien, die hier wichtig sind. Und das macht ein Jünger Jesu aus. Und je mehr wir diese 5 Dinge in unserem Leben umsetzen, desto stärker sind wir mit Gott verbunden, desto mehr wachsen wir, desto stärker wachsen wir im geistigen Leben. Wenn du merkst, dass in deinem geistigen Leben es nicht vorwärts geht, diese 5 Dinge einfach umsetzen. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Die fangen alle mit G an, deswegen sind die ganz einfach. Das erste ist Gottes Wort.
Das Studieren.
Genau. Gottes Wort, dass wir Gottes Wort studieren, dass wir es im Psalm steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja? Oder auch Petrus vergleicht das prophetische Wort mit einem Licht, was uns den Weg zeigt, gerade in der Endzeit, ja? wenn es um uns herum dunkel ist, dass wir den Weg nicht verpassen. Ja? Mhm. Das heißt, je mehr wir Gottes Wort studieren, desto mehr werden wir auch dem ähnlicher werden. Dass der Grund, das Laute durch Anschauen, werden wir verwandelt. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir uns jeden Tag die Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen, zu studieren. Und nicht nur 5 Minuten. Und zwar in der persönlichen Andacht. Wir können die Bibel so lesen, dass wir mehr Informationen daraus bekommen. In der Sabbatschule, in den meisten Predigten oder in Bibelstunden oder in Seminaren. Aber wir können die Bibel auch so lesen, dass unser Glaube gestärkt wird, dass unsere Verbindung zu Jesus gestärkt wird. Und das soll man in der persönlichen Andacht machen. Mhm. Es wäre gut, wenn wir jeden Tag eine Stunde uns Zeit nehmen, über das Leben Jesu nachzudenken, über sein Leben zu lesen, ja, und das vor unserem inneren Auge uns rüberziehen lassen. Es ist so wichtig, dass wir wirklich die Bibel lesen, das verinnerlichen und auch natürlich tun.
Und man erkennt es auch. Also ich finde du erkennst jemanden, der wirklich Zeit mit Christus verbringt in seinem Wort. Also jemand, der sich jeden Tag hinsetzt und das Wort liest, das macht irgendwas mit ihm. Das erkennt man von
außen. Es verändert. Ja. Und zwar, ich erlebe immer wieder, wenn ich Bibelstunden gebe, wenn die Bibelstundenpartner, wenn die nur einmal in der Woche mit mir zusammen eine Stunde die Bibel sich damit auseinandersetzen, dann verändert sich in ihrem Leben gar nichts. Die hören dann zwar was und sagen, ja, schön, aber es geht nichts vorwärts. Ja. Und wenn sie aber selber anfangen, und deswegen mache ich auch ab der 5., 6. Bibelstunde, spreche ich mit ihnen darüber, dass sie persönliche Andacht haben. Und wenn sie selber anfangen, die Bibel zu lesen und auch zu beten, auf einmal verändert sich in ihrem Leben so viel. Es geht alles alles Schritt für Schritt vorwärts. Man merkt auf einmal ein geistiges Wachstum, was da ist. Ja? Mhm. Und ich muss in vielen Bibelstunden gar nicht mehr den Leuten sagen, was sie jetzt machen sollen, sondern das hat der Heilige Geist ihnen schon gezeigt, durch ihre persönliche Andacht. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Übrigens bei den Gläubigen auch. Ja? Natürlich, wenn ich die nicht mehr mache, die persönliche Andacht, wenn ich nicht mehr Gottes Wort lese, dann kann ich auch zum Gottesdienst gehen, kann auch genau die gleichen Lieder genauso inbrünstig singen. Aber es ist nur noch eine Form. Mhm. Ja? Irgendwann wird es nur noch eine Form. Und es ist Laodicea irgendwann. Ja. Mhm. Deswegen das Wort studieren, und zwar in der Bibel heißt es Tag und Nacht. Das heißt also, jede Gelegenheit nutzen.
Mhm. Das heißt auch darüber nachzudenken.
Darüber nachdenken.
Also bei der Arbeit oder
richtig.
Im Haus arbeiten.
Wenn ich morgens früh mir die Zeit nehme, daran zu studieren, dann werden übrigens den ganzen Tag über meine Gedanken wieder dahin zurückgehen, worüber ich morgens studiert habe. Mhm. Warum? Was wir am Morgen als allererstes machen, das prägt unser ganzen Tagesrhythmus.
Ja.
Wenn wir morgens irgendein Lied hören im Radio oder irgendwo auf einer Kassette oder irgendwo, dann trällern wir den ganzen Tag das Lied irgendwo. Ja? Und wir wissen gar nicht mehr, woher das kommt. Und auf einmal erinnern wir uns, ach, habe ich am Morgen ja gehört. Ne? Und so ist aber auch, wenn wir einen Bibeltext lesen am Morgen und uns damit beschäftigen, gedanklich, dann wird er uns den ganzen Tag über wieder ins Gedächtnis kommen und wir werden uns damit beschäftigen. Ja? Und das Gleiche auch, wenn wir am Abend einen Fernsehfilm schauen, der spannend ist und ich gehe gleich danach ins Bett, dann werde ich davon träumen. Wenn ich aber am Abend einen Bibeltext lese, und wenn es nur ein Text ist und darüber nachdenke und Gott danke und nochmal den Tag in Gottes Hände zurücklege, dann wird mein Unterbewusstsein sich die ganze Nacht mit dem Text beschäftigen. Ja. Und ich werde geprägt. Ja.
Also das ist sozusagen das erste von diesen fünf
Gs. Ja,
genau. Das ist sozusagen, das ist wichtig für uns,
ja.
Für jeden Christen,
genau,
der sich in kürzester Zeit sozusagen auf vorbereiten will,
richtig.
Auf die Wiederkunft,
ganz genau.
Bei den großen Ereignissen, die um uns herum sind,
richtig.
Trotzdem die Ruhe zu haben.
Natürlich. Man muss sich herausziehen, man muss mal seinen Blick von den ganzen Corona-Sachen abwenden und auf Gottes Wort richten.
Ja.
Das zweite ist das Gebet. Ja, das hängt damit direkt zusammen. In Gottes Wort spricht Gott zu mir, im Gebet spreche ich zu ihm. Natürlich kann Gott auch im Gebet auch zu mir mal sprechen, dass er manchmal Gedanken eingibt. Ja? Aber das Gebet ist eine Kraftquelle. Im Gebet geht es nicht nur darum, dass ich Gott sage, was ich auf dem Herzen habe, das weiß Gott auch ohne das Gebet. Sondern das Gebet ist eine Kommunikation mit Gott. Ja. So wie eine Mutter sich freut, wenn ihr dreijähriges Kind zu ihm kommt und ihm erzählt, was es erlebt hat, sagt die Mutter nicht, ich weiß schon, ich habe schon gesehen, was du gemacht hast. Nein, die Mutter freut sich. Weil das Kind sich an sie wendet, weil das Kind Vertrauen damit zum Ausdruck bringt. Und, ja, und Gott freut sich, wenn wir zu ihm reden, dass wir damit zeigen, wir vertrauen ihm, wir möchten mit ihm Gemeinschaft haben und wir lieben ihn und wir möchten mit ihm zusammen sein. Ja. Und im Gebet bekommen wir Kraft. Ja. Jesus sagt zum Petrus im Garten Gethsemane, wacht und betet, damit er nicht in Anfechtung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Petrus hat gesagt, ich werde dich nicht verleugnen. Sein Geist war willig, er wollte es nicht. Aber sein Fleisch war schwach, er konnte es nicht. Und von daher hätte Petrus gebetet in Gethsemane. Er hätte es nicht getan. Hätte er gebetet, ich bin überzeugt, er hätte Jesus nicht verleugnet. Er hätte die Kraft von Gott bekommen, es nicht zu tun. Das heißt, im Gebet bekommen wir Kraft. Und wenn wir mit Sünden kämpfen und wir schaffen den Sieg nicht, es liegt daran, dass du zu wenig betest. Und zu wenig beten heißt, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt einfach nur stundenlang irgendwas runterplappern sollen, sondern intensiv Zeit mit Gott verbringen.
Genau, das ist es.
Ja. Ja? Aber es hat zwei Komponenten. Natürlich einmal die Quantität, die auch die Länge. Wenn wir jeden Tag nur 2 Minuten beten, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir keine Siege erleben. Aber es kennt auch die Qualität, dass wir, und wenn ich nicht weiß, was ich beten sollte, mach dir eine Gebetsliste. Schreib auf, wofür du beten willst. Mhm. Für dich selbst, für deine Familienangehörigen, für die Gemeindeglieder, für Freunde, für die Politiker, für alles Mögliche. Ja? Und dann hast du genügend Anlässe zu beten. Ja? Und wir sollen auch, es kann mal viel über das Gebet sprechen, über Gott danken, ja? Ihn loben, ihn preisen, Sündenbekenntnis ist wichtig, natürlich die Bitten für Gott. Aber das Gebet ist die Verbindung mit Gott. Ja? Und deswegen persönliche Andacht, zusammengesetzt aus Bibellesen und Gebet. Das ist so meine Verbindung zu Gott. Und das ist die Grundlage für jede Vorbereitung auf die Endzeit. Das ist die Grundlage, um Sünden überwinden zu können, für die Heiligung. Wenn das fehlt, dann geht nichts vorwärts.
Mhm. Denn diese Veränderung geschieht aus der Beziehung heraus, die wir zu Christus haben.
Ganz genau.
Also wenn er mit uns ist, wenn er in unseren Gedanken ist, also in unserem Herzen wohnt,
ja.
Dann wird er was verändern. Der Ganz Schöpfer genau. Wird uns ein neues Herz geben.
Mhm. Ganz genau. Und diese Veränderung ist so wichtig. Und sie geschieht durch ein ständiges Verbindung mit Jesus.
Ja.
Das dritte G ist dann die Gemeinschaft.
Das erste war?
Gottes Wort.
Gottes Wort.
Das zweite ist Gebet.
Gebet.
Das dritte ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir brauchen einander. Das ist so wichtig.
Ja.
Wer alleine steht, wenn ich ein Feuer habe mit Holzscheiten und es brennt hell und ich ziehe einen Holzscheit raus, das Feuer wird weiter brennen, aber das Feuer in dem einen Holzscheit wird ausgehen. So ist es auch in unserem Glaubensleben. Wer sich von Christen trennt, von anderen Gläubigen trennt, da wird irgendwann das Feuer des Glaubens erlöschen.
Was ja nicht einfach ist, ne? Wenn wir überlegen, gerade in der Zeit, in der wir leben, es gibt viel drunter und drüber, es kommt auch in die Gemeinden hinein,
ja.
Es gibt Auseinandersetzungen,
ja.
Manchmal Zwist innerhalb der Gemeinden.
Ja. Ja.
Aber da redest du trotzdem,
nicht
zu trennen.
Es ist so, Satan versucht immer Streit und Unfrieden zu bringen, keine Frage. Aber das sollte uns nicht davon abbringen. Er möchte uns gerade trennen. Ja? Das ist auch manche Raubtiere haben die Taktik, dass sie, wenn eine Herde ist, dass sie ein Tier von der Herde trennen und dann können sie das Tier überfallen und das Tier kann sich nicht wehren. Die ganze Herde können sie nicht angreifen, weil die Herde zu stark ist. Mhm. Ja? Aber deswegen, wenn wir getrennt werden, dann ist es immer gefährlich. Natürlich, eigentlich sollte eine Gemeinde jetzt, wenn es schwierige Zeiten gibt, wenn Krisenzeiten sind, sollte eine Gemeinde zusammenhalten. Ja, wenn der Druck von außen kommt, sollte man zusammenhalten, um den Druck von außen standhalten zu können. Deswegen kann ich nur alle aufrufen, Streit beizulegen in der Gemeinde. Ja? Und nicht zu streiten, ob jetzt die Maßnahmen der Regierung angemessen oder nicht angemessen sind. Das sind Nebenschauplätze. Sondern, dass wir zusammenhalten und sagen, jetzt müssen wir hier, denn gemeinsam sind wir stark. Mhm. Füreinander da sein, füreinander einander verstehen, dem anderen helfen, wenn jemand krank ist, wenn jemand psychische Probleme bekommt, ja, auch jetzt durch diese Krisenzeiten, dass man ihm zur Seite steht, dass man füreinander betet, das ist so wichtig an der Stelle.
Auch eine Gemeinde, die geschlossen Leuten drumherum hilft. Ja. Also das stärkt die Gemeinschaft unglaublich.
So ist das, ja, genau. Und deswegen, Gemeinschaft ist wichtig. Ja? Das ist jetzt der dritte Punkt, dass wir die Gemeinschaft suchen. Mhm. Ja? Der vierte Punkt ist Glauben bezeugen. Glauben bezeugen heißt, dass ich es weitergebe, ja, dass ich Zeugnis gebe. Und ich werde selbst am meisten dadurch gesegnet. Ja. Mhm. Das Wichtigste, was in meinem Leben geschah, ist, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Dass ich dadurch die Rettung habe, dass ich ewiges Leben habe. Und das Beste, was ich für einen anderen Menschen tun kann, ist, dass er auch den Weg zu Gott findet, dass ich ihn zu Jesus führe, dass er auch sein Leben Gott übergibt. Ja, und es ist so ein Segen, den man selbst erlebt. Ja. Es ist genauso wie ein Glas. Wenn ich ein Glas habe und ich fülle da Wasser rein, irgendwann ist es voll. Und ich kann nicht mehr reintun. Aber wenn ich das wieder ausschütte, austrinke, dann kann ich wieder Neues einfüllen. Wenn ich Gottes Liebe erlebe, wenn ich Gottes Gnade erlebe, dann kann es passieren, wenn ich das nicht weitergebe, dass ich irgendwann voll bin. Und dass ich dann irgendwann nicht mehr aufnehmen kann. Aber wenn ich es weitergebe, wenn ich Gottes Liebe weitergebe an andere, dann wird Gott mein Gefäß wieder neu füllen und umso mehr wieder füllen. Und es ist ein großer Segen.
Es ist auch ein schönes Bild, ne? Dieses frische, kühle Wasser wird in mir irgendwann schal und lauwarm, wenn ich es nicht weitergebe.
Genau.
Wenn ich es aber ständig weitergebe, dann kriege ich ständig dieses ständig frische lebendige Wasser.
Richtig. Ja. Und das belebt mich selber dann wieder. Ja? Mhm. Und wenn ich selber sehe, wie andere Menschen zu Jesus finden, wie andere Menschen denn zu Gott finden und Erfahrungen machen, das gibt mir selbst wieder neue Motivation und Begeisterung. Ja? Ja.
Und das ist gerade jetzt, also in der Zeit, in der wir leben, ja, also was ganz groß und was wir in großer, ausgeprägter Weise auch tun können, weil viele Menschen heute offen sind dafür. Also ich denke, in diesen letzten Tagen, in dieser letzten Zeit, also Christus sagt ja, es beginnt mit den Krisen. Und so können wir, glaube ich, sagen, in den letzten Tagen, da ist es viel, also ja, es geht viel schneller, Menschen anzusprechen und ins Gespräch zu kommen. Ich erlebe das jetzt gerade, wenn ich mit Menschen über die jetzige Situation spreche, was passiert. Ja. Und sie fragen, ob sie da an Christus glauben. Ja. Dass sie wirklich diesen Nachdenken, sagen, ich mache mir da schon Gedanken drüber. Und das ist, glaube ich, was wir jetzt nutzen können.
Das müssen wir nutzen jetzt. Ja.
Und das wird nicht nur den anderen ein Segen sein, sondern eben auch uns. Also wir werden zwei Seiten dadurch stärken.
Die meisten Erfahrungen machen wir, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir Menschen über Gott erzählen. Ja. Und wir brauchen Erfahrungen, um im Glauben zu wachsen. Mhm. Ja. Natürlich kann ich auch Erfahrungen machen, wenn ich meinen Schlüssel verloren habe und dann die wiedergefunden habe, kann ich auch Erfahrungen machen. Aber die meisten Erfahrungen und die begeistertsten Erfahrungen sind in der Mission. Wenn wir bei uns in der Gemeinde Erfahrungen erzählen, lebendige Gemeinde, dann sind 80% der Dinge, die erzählt werden, sind, wo Geschwister irgendwo mit Menschen Kontakt hatten, ihnen was erzählt haben oder Bibelstunde gegeben haben und was sie dann erleben. Ja? Mhm. Das ist so. Ja.
Und ich glaube, Gott trainiert uns darin auch, damit wir irgendwann auch mal Zeugnis ablegen können, damit wir bereit sind, sozusagen selbst wenn wir zur Verantwortung gezogen werden, vor Gerichten stehen, damit der Heilige Geist dann uns die richtigen Dinge eingibt. Die wir schon erlebt haben.
Und es ist auch so, wenn der Spätregen kommt, der laute Ruf verkündigt wird, wenn Gott uns alle mit seinem Heiligen Geist in besonderem Maße erfüllen wird, dann werden wir alle Zeugnis geben und werden wir alle Menschen zu Jesus führen. Aber das müssen wir jetzt schon lernen und schon üben und schon daran wachsen. Ja? Der Heilige Geist macht nicht Dinge in uns, die wir selber tun können. Ja? Und selber tun heißt auch, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten sollen in der Frage, wie man Menschen erreicht. Und das kommt aus der Übung. Gott tut immer nur die Menschen berufen, die schon aktiv sind.
Mhm. Vielleicht kann man sagen, der Spätregen wird nicht auf die Saat fallen, sondern auf die reife Frucht.
Richtig.
Also ist es sozusagen jetzt an uns in der Zeit der Vorbereitung, Frucht zu bringen.
Ganz genau. Mhm. Das ist ein gutes Bild. Ja, genau. Und das fünfte G ist dann der Gehorsam. Dass wir dann auch das, was wir lesen, was wir hören, was Gott uns sagt, auch umsetzen. Mhm. Es geht nicht um die Frage, sehe ich das ein? Es gibt viele, die sagen, ja, ist für mich nicht logisch, mache ich nicht. Aber wenn Gott es sagt, dann tu es. Als Gott dem Abraham sagt, er soll seinen Sohn opfern, hätte er sagen können, ist nicht logisch. Ja. Du hast doch selber gesagt, wir sollen niemanden töten. Ja, und du hast gesagt, Isaak ist der Verheißene, da soll der Messias von kommen. Wenn ich ihn jetzt umbringe, was wird dann? Ja? Also er hätte tausend Gründe gehabt zu sagen, nein. Aber er hat Gottes Stimme gehört, er hat es nicht verstanden und er hat gesagt, ich tue es. Mhm. Ja, er musste viel lernen, um dahin zu kommen. Ja, vorher hat er in diesen Fragen öfter versagt, aber das ist dieser Glaube, dieses Vertrauen. Ja, deswegen, Gehorsam ist eigentlich das gleiche wie Vertrauen. Wenn ich Gott vertraue, dann tue ich auch, was er sage, auch wenn ich es nicht verstehe, weil ich ihm vertraue. Weil ich vertraue, was Gott sagt, ist immer gut, immer richtig. Ja. Mhm. Deswegen, wenn Gott mir etwas sagt, natürlich aus eigener Kraft kann ich es auch wieder nicht tun. Gott gibt mir die Kraft, um das, was er mir sagt, auch tun zu können. In jedem Gebot, in jeder Aufforderung, in jedem Befehl ist auch gleichzeitig die Verheißung, dass wir es können. Wenn Gott uns etwas sagen würde und hinterher sagt er, ich sag dir es, mach das, aber du kannst es leider gar nicht, das würde keinen Sinn machen. Also wenn Gott uns etwas sagt, dann ist in dem Gebot schon die Verheißung drin, dass wir es auch tun können. Natürlich aus eigener Kraft nicht, aber wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir die ersten Gs machen, dann haben wir auch von Gott die Kraft, im Gehorsam zu leben. Ja, das sind die fünf Gs. Gottes Wort, Gebet, damit haben wir mit Gott die Verbindung. Gemeinschaft haben wir untereinander Verbindung. Glauben, bezeugen haben wir mit anderen Menschen, die Gott nicht kennen, dass wir ihnen was von Gott sagen. Und der Gehorsam ist generell die Grundlage zum Wachstum. Und je mehr wir diese fünf Dinge umsetzen, desto schneller wachsen wir.
Würdest du sagen, wenn mir eins von diesen Dingen fehlt, dann bin ich ein halber Christ?
Ja. Mhm. Und es könnte sogar sein, dann bin ich noch weniger als ein halber Christ. Denn es kann sein, dass ich dann ein Lippenbekenntnis habe, aber mein Herz ist weit von Gott entfernt. Ja. Mhm. Und wenn ich die ersten beiden habe, dann wird der Heilige Geist mich auch dazu drängen, dann auch Gemeinschaft zu suchen und Glauben zu bezeugen. Ja? Also das tut sich gegenseitig wieder bestärken. Ja? Das hilft sich gegenseitig. Ja? Und wenn ich die Gemeinschaft habe, dann hilft mir auch die Gemeinschaft wieder, dass ich auch wieder in der Beziehung zu Jesus nicht nachlasse. Also das tut sich gegenseitig stützen. Deswegen brauchen wir alles.
Diese fünf Dinge sind irgendwie eine Symbiose, das also die Symbiose, arbeiten ganz miteinander. Genau. Ja,
ja. Und je mehr ich diese fünf Dinge tue, desto mehr kann ich dann auch für die Endzeit vorbereitet werden, Siege erleben. Und dann auch, was wir eben gesagt haben, in der Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft daran leben.
Ja. Da wäre jetzt die Frage, welcher Teil, also wenn wir davon sprechen, der Heilige Geist macht Dinge in uns. Jetzt welchen Teil macht der Heilige Geist in mir und welchen Teil mache ich selber? Also wenn ich jetzt diese fünf Gs mir anhöre von dir, die machen ja durchaus Sinn, also die kennt man irgendwie und das ist auch bestimmt die Vorbereitung, die wir brauchen. Wenn ich jetzt sage, also das Bibellesen, da muss mich der Geist zu drängen. Das Zeugnis geben, da muss mich der Geist zu drängen. Also wenn ich jetzt sage, das muss der Geist in mir tun und nicht ich selbst, dann hat es irgendwie eine andere Aussage, als wenn ich sage, ich muss mir jetzt hinsetzen und muss dafür sorgen, dass ich jeden Tag diese fünf Gs irgendwie exerziere. Welchen Teil sozusagen macht der Geist in mir und welchen Teil mache ich selber? Hast du bestimmt schon tausendmal bekommen, diese Frage.
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil viele Christen das vertauschen. Viele versuchen, das zu tun, was Aufgabe vom Heiligen Geist ist. Und viele wollen das nicht tun, was ihre Aufgabe ist in der ganzen Sache. Denn es ist so, es ist immer eine Zusammenarbeit von Gott und mir. In jedem Bereich übrigens. Bei der Bekehrung, bei der Heiligung, in allen Fragen, bei der Mission ist immer eine Zusammenarbeit von Gott und dem Menschen. Selbst bei der Menschwerdung Jesu. Ja, als Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, hat er ihn nicht auf die Erde fallen lassen, sondern Maria hat Jesus unter ihrem Herzen getragen, 9 Monate, und sie hat ihn geboren, aber der Heilige Geist hat ihn gezeugt. Also es ist, Gott und Mensch haben zusammengearbeitet. Bei der Bekehrung, Gott spricht zum Herzen des Menschen, der Heilige Geist spricht dem menschliche Herz an, aber der Mensch muss sich entscheiden. Mhm. Unsere Aufgabe ist es, sich uns zu entscheiden und dann auch zu sagen, ich übergebe Jesus mein Leben. Und der Heilige Geist ist dann derjenige, der uns dann zu neuen Menschen macht. Also wir können uns bekehren, natürlich auch vom Wirken des Heiligen Geistes, aber der Heilige Geist gibt uns die Wiedergeburt, die Neugeburt, dass er uns zu einem neuen Menschen macht. Deswegen auch hier ist Gott und Mensch zusammen. Und auch beim Zeugnis. Ja, wenn wir Menschen Gottes Wort weitersagen, was wir sagen, kann kein Menschen bekehren. Aber der Heilige Geist spricht nicht vom Himmel herab, sondern er benutzt unsere Worte, und durch unsere Worte wirkt er an den Herzen der Menschen und die Menschen bekehren sich. Es waren nicht meine Worte, es war der Heilige Geist. Aber es ist wieder Mensch und Heiliger Geist zusammen. Mhm. Deswegen können wir übrigens auch, je mehr wir verstehen, wie Menschen sich entscheiden und wie das menschliche Herz funktioniert, desto leichter können wir es im Heiligen Geist machen, an den Herzen der Menschen zu wirken. Also können wir, deswegen sagt Ellen White übrigens auch, dass die Seelengewinnung eines der höchsten Wissenschaften ist. Und Wissenschaften heißt nicht, ich mache das mal so eben nebenbei, es wird schon irgendwie gut gehen, der Heilige Geist macht das ja schon, sondern wir sollen auch überlegen, was kann ich, wie kann ich dem Heiligen Geist helfen in seiner Aufgabe? Was kann ich, wie kann ich es besser machen, um den anderen so zu erreichen, dass er sich tatsächlich vom Heiligen Geist dann auch ansprechen und auch entscheiden lässt. Mhm. Ja.
Das ist auch ein interessantes Bild, ne? Also dass der Heilige Geist nicht selber vom Himmel herab spricht, was er durchaus könnte, aber was er nicht macht. Er möchte durch uns sprechen.
Ja.
Hat er den Vorteil, dass der andere dadurch erbaut wird und wir selbst
ganz
auch?
Ganz genau, richtig, ja.
Jetzt würde ich ja das Werk des Geistes schon allein dadurch behindern, wenn ich kein Zeugnis gebe.
Ganz genau, so ist es, richtig. Deswegen sagt Jesus auch, wenn diese schweigen werden, werden die Steine schreien. Irgendjemand muss schreien. Ja? Und ich behindere den Heiligen Geist, wenn ich selber mein Zeugnis verweigere, natürlich. Ja. Und jetzt geht es aber jetzt um die Frage, du hast gefragt, wie kann der Heilige Geist, was eine Heiligung? Ja? Was macht, was ist meine Aufgabe, was ist der Heilige Geist? Und deswegen, auch hier ist es beides zusammen. Es geht nicht in der Heiligung nicht so, dass ich mich hinsetze und sage jetzt, Heiliger Geist, ich glaube dir, dass du mich veränderst und jetzt bin ich morgen ein anderer Mensch. Oder ja, jeden Tag ein bisschen besserer Mensch. Auch hier muss ich mich selber einsetzen. Was muss ich tun, was macht der Heilige Geist? Was ich tun muss, natürlich, alles, was ich tue, ist auch etwas, was der Heilige Geist wieder in mir wirkt. Von daher, aber trotzdem muss ich es tun. Mhm. Das Erste ist diese 5 Gs. Ja? Wenn ich nicht in Gottes Wort lese, wenn ich nicht bete, wenn ich nicht die Gemeinschaft pflege, nicht Zeugnis gebe und auch nicht gehorsam sein will, dann kann der Heilige Geist auch nicht in mir wirken. Ja? Das heißt, der Heilige Geist benutzt diese Dinge, die ich dann tue, ja, um mich zu verändern. Und deswegen ist es so, natürlich tut der Heilige Geist mich daran erinnern, wenn ich es nicht tue, dass er mir hilft, dass er mich sanft, aber deutlich darauf hinweist. Ja? Deswegen ist die persönliche Andacht auch nicht eine religiöse Pflicht, die ich jetzt abhaken kann und tun muss, ja? Sondern es ist ein inneres Bedürfnis, dass ich dadurch aufgebaut werde, dass ich dadurch verändert werde. Mhm. Ja? Wenn es jetzt um Sünden geht, Charakterfehler geht, dann ist der nächste Punkt, dass der Heilige Geist mir Kraft gibt. Meine Aufgabe ist es, dass ich sie erkenne. Also, man muss erst einmal anschauen, was ist die Aufgabe vom Heiligen Geist? Das ist ganz wichtig, die biblischen Hintergründe. Was tut er? Und wenn wir sehen, was die Bibel sagt, was er tut, dann können wir auch sehen, was seine Aufgabe ist und was wir dann tun sollen. Das Erste ist, Johannes 16, Vers 13 sagt, und wir mal lesen, Johannes Kapitel 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist leitet in alle Wahrheit. Das bedeutet, wenn er mir die Wahrheit zeigt, dann ist es meine Aufgabe, es anzunehmen, ja zu sagen. Seine Aufgabe ist es, mir die Wahrheit zu zeigen. Und meine Aufgabe ist es, diese Wahrheit anzunehmen.
Und welche Möglichkeiten hat der Geist, mir die Wahrheit zu zeigen? Wie macht er das?
Durch andere Menschen, indem ich sein Wort lese.
Mhm. Aber das ist eine Entscheidung, die treffe ich dann wieder selbst.
Richtig, genau. Mhm. Kann aber auch durchs Gewissen sprechen. Mhm. Ja? Und wenn mein Gewissen zu mir spricht, kann ich sagen, das ist meine Entscheidung, ob ich dem folge oder nicht folge. Mhm. Ja? Das ist übrigens auch der zweite, Johannes 16, das geht so eins ins andere über. Johannes 16, Vers 8 sagt, wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit, über das Gericht. Das heißt, der Heilige Geist öffnet mir die Augen über die Sünde. Das macht er meistens über das Gewissen. Mhm. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich will aber weiter sündigen. Ich tue mein Gewissen abstumpfen. Oder es ist meine Entscheidung zu sagen, ja, das ist richtig. Ich möchte dem folgen und ich möchte das aufhören. Ja? Mhm. Das heißt also, hier müssen wir zusammenwirken. Der Heilige Geist zeigt mir die Sünde. Meine Aufgabe ist es, das zu erkennen und mich zu entscheiden, dem Wirken des Heiligen Geistes nachzugeben. Mhm. Zu sagen, ja, es ist Sünde, ja, ich will sie lassen.
Genau, also im Himmelreich gibt es keine Sünde, auf Erden ist viel Sünde, ich muss jetzt entscheiden, wem ich folge.
Genau, ich muss mich entscheiden, genau. Mhm. Will ich auch die Sünde sein lassen? Mhm. Das ist meine Entscheidung. Die nimmt der Heilige Geist mir nicht ab.
Deswegen ist, glaube ich, auch dieses Bild, ich meine, Offenbarung 3, sie stehe vor der Tür und klopfe an.
Ja.
Also Christus klopft ans Herz.
Ja.
Er möchte mir den richtigen Weg zeigen,
ja.
Aber ich muss auch bereit sein, die Tür zu öffnen, diesen Weg auch zu gehen.
Ja, richtig, genau. Ja, ja. Galater 5, 22, 23 ist es das Nächste, was der Heilige Geist macht und wirkt. Galater 5, Vers 22, 23 ist die Frucht des Geistes. Vorher sind die Dinge des Fleisches, die Werke des Fleisches genannt, ja? Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und so weiter. Das sind die Dinge von einem unbekehrten Herzen, die da benannt werden. Und dann in Vers 22 und 23 sagt Paulus, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Das heißt, diese Dinge sind das Gesetz. Und das ist die Frucht des Geistes. Frucht des Geistes heißt, das ist, was der Heilige Geist denn in meinem Leben wirkt. Das ist also das, und das sind alles Charaktereigenschaften. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in mir diese Charaktereigenschaften. Ich kann nicht sagen, ab morgen bin ich jetzt geduldig. Funktioniert nicht. Ja? Also ich kann mich aber entscheiden zu sagen, ich möchte geduldiger werden. Und ich bitte Gott darum, dass er mir mehr Geduld schenkt. Und dann macht der Heilige Geist das in mir.
Ja? Also da, wo früher Hass war, ist dann Liebe.
Genau.
Wo Traurigkeit war, kommt Freude.
Genau, richtig.
Richtig.
Das heißt also, dass der Heilige Geist meinen Charakter verändert. Und diese Charakterveränderung geschieht auch nicht in einem Mal, sondern das ist ein Schritt-für-Schritt-Wachstum.
Ja.
Das ist eine Frucht. Eine Frucht kommt nicht über Nacht. Ja, ich kann nicht ausstreuen und dann erwarten, dass am nächsten Tag die Frucht da ist. Sondern das muss wachsen. Ja, und so ist, wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich um den Heiligen Geist bete, dann ist der Heilige Geist, der in mir diese Frucht wirkt. Und hier steht auch nicht, nun seht zu, dass ihr alle liebevoll und freudig und friedlich und geduldig werdet. Steht ja nicht. Ja? Sondern es ist die Frucht des Geistes in mir. Das macht er. Ja, seine Aufgabe ist es, wieder mich zu verändern. Meine Aufgabe ist es, erstens das zuzulassen, ihn bitten, dass er mich verändert, ja? Und auch das zu wollen, mich zu entscheiden, dass ich das möchte. Es gibt natürlich den Bibeltext, wo steht, Gott gibt das Wollen und Vollbringen.
Ja.
Das kann ich mal sagen, ich hab das Wollen nicht, also bin ich fein raus. Ja? Nein, der Heilige Geist wirkt natürlich das Wollen in mir, aber ich habe immer noch die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Jemand hat mal gesagt, was müssen wir denn, wenn wir das Wollen schon nicht können, wenn der Heilige Geist das Wollen gibt. Aber jemand hat gesagt, wir müssen das Wollen. Ja, also wenn der Heilige Geist mir das Wollen schenkt, wenn der Heilige Geist mich dazu drängt, zu positiven Dingen, dass ich mich dem öffne, dass ich Ja dazu sage.
Ja.
Und dann wird es in meinem Leben passieren. Wenn ich aber sage, aber der Fernsehfilm, den ich jetzt gucken will, der ist mir aber doch lieber, als was der Heilige Geist mir jetzt zeigen will, das ist meine Entscheidung. Der Heilige Geist sagt, okay, mach das. Das ist deine Entscheidung, du darfst es.
Ich glaube, das wird man hier falsch interpretiert. Ne? Er schenkt das Wollen, also er sagt mir im Gewissen, guck dir den Film nicht an.
Richtig. Und das ist ein Wollen, was er in mir versucht, ja, einzupropfen. Ja? Aber es ist meine Entscheidung, dem auch zu folgen, oder nicht?
Genau.
Das ist meine Entscheidung.
Ja. Was ist eigentlich in dem Zusammenhang, also wenn wir uns darüber unterhalten, was der Geist in mir macht, er spricht zu meinem Gewissen, ich kann jetzt sagen Ja oder Nein.
Ja.
Wir kennen ja, glaube ich, alle diesen Bibelvers, in dem es heißt, dass es gibt keine Vergebung für diejenigen, die den Heiligen Geist lästern.
Ja.
Da wäre es natürlich die Frage, wie lästert man den Heiligen Geist? Habe ich, wenn ich den Heiligen Geist gelästert habe, überhaupt noch eine Chance, zu Christus zu kommen? Bin ich auf ewig verloren? Diese Lästerung des Geistes ist, glaube ich, ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang.
Ja, richtig. Und zwar, das wirft Jesus den Pharisäern ja vor, dass sie diese Sünde begangen haben, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Ne? Interessant ist, dass der Stephanus in dem Zusammenhang sagt, als er gesteinigt wurde, ihr widerstrebt alle Zeit dem Wirken des Heiligen Geistes. Ja? Also das bedeutet, wenn der Heilige Geist mir etwas zeigt in meinem Leben, ob das jetzt eine biblische Lehre ist, biblische Wahrheit ist oder auch eine Sünde ist, dann sollte ich Ja dazu sagen. Aber es passiert immer wieder bei jedem von uns, dass wir irgendwann auch mal Nein sagen. Weil wir irgendwo gerade trotzig sind, weil wir gerade irgendwo irgendwas an festhalten, weil was uns lieb gewonnen ist. Ja? Der reiche Jüngling, Jesus sagt zu ihm, verkauf alles und sagt, nein, das will ich nicht. Ja? Er hat Nein gesagt. Jeder mal sagt irgendwo mal Nein. Und wenn wir Nein sagen zu dem, was der Heilige Geist wirkt, dann tun wir den Heiligen Geist betrüben, sagt Paulus erstmal. Aber betrüben heißt noch nicht, dass wir ihn lästern. Betrüben heißt nur, dass wir ihn zurückweisen. Aber er versucht es wieder. Er ist geduldig und nächsten Tag versucht er es wieder und nochmal. Ja. Wichtig ist, dass wir irgendwann uns zu einem Jahr durchringen. Und wenn wir es zum Jahr durchgerungen haben, ist alles in Ordnung. Wenn wir aber bei dem Nein bleiben, und der Heilige Geist zeigt mir heute, und er zeigt mir morgen und übermorgen, und ich sage immer, nein, ich will trotzdem. Zum Beispiel, der Heilige Geist zeigt mir, ich soll keine Notlügen benutzen. Und ich sage, aber das brauche ich unbedingt, weil sonst komme ich, also komm ich in Schwierigkeiten. Ja? Und ich will nicht von den Menschen schlecht dastehen, also will ich weiter. Der Geist zeigt mir immer wieder und ich sage immer wieder Nein. Und wenn ich bei dem Nein bleibe, dann ist es so, dass mein Gewissen, der Heilige Geist, der durch mein Gewissen wirkt, es immer leiser wird. Mhm. Wenn ich mein Gewissen also abtöte, dann wird das irgendwann in mir sterben. Und dann kann der Heilige Geist nicht mehr wirken, weil der Heilige Geist durchs Gewissen wirkt. Und wenn es nicht mehr da ist, dann kann er nicht mehr wirken. Dann kann er nicht mehr zu mir sprechen. Und deswegen ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist, die Sünde, die nicht vergeben wird, ist ein Punkt, wo, wenn ich ständig beim Nein bleibe, dass ein Punkt erreicht ist, dass ich gar nicht mehr den Heiligen Geist wahrnehme. Und deswegen kann ich gar nicht mehr umkehren. Ich kann gar nicht mehr meine Sünde bereuen. Ja. Mhm. Und deswegen, solange wir das noch merken, dass unser Gewissen sich noch schlägt, können wir uns sicher sein, wir haben die Sünde noch nicht begangen. Ja.
Das wäre jetzt meine Frage. Also könnten wir von uns aus sagen, wir haben schon mal gegen den Geist gesündigt und deswegen ist da keine Rettung mehr? Oder vielleicht auch einer unter Zuschauer, der sagt, da habe ich jetzt die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, ja. Also kann ich gar nicht mehr zurück?
Also jeder Mensch, der sich das fragt, hat sie ganz gewiss nicht getan. Denn in dem Moment, wo er sich fragt, hat er ja das Bedürfnis, ich möchte ja eigentlich zu Gott kommen, es ist für mich schon zu spät. Und jeder Mensch, der das Bedürfnis hat, zu Gott zu kommen, ist vom Heiligen Geist dazu geführt worden, hat also nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Mhm. Also von daher, die Menschen, die es begangen haben, sind diejenigen, die überhaupt nicht mehr danach nach Gott fragen.
So, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von so euch finden lassen. Das ist genau. Eine Verheißung Gottes.
Richtig, ganz genau. Und deswegen, wir wissen noch nie, ob ein anderer Mensch das begangen hat. Deswegen sollen wir auch nie einen Menschen abschreiben. Wir sollen niemals sagen, der Mensch ist schon abgeschrieben. Ne? Sondern ich soll nur aufpassen, dass ich nicht in diese Richtung komme. Nämlich wie Laodicea. Wenn ich glaube, es ist alles in Ordnung, aber der Heilige Geist mir ständig zeigt, es ist nicht in Ordnung, aber ich das nicht wahrhaben will. Ich sage, ich brauche nichts, ich bin satt. Wenn ich in dem Zustand bleibe, wie Laodicea, sage Jesus, werde ich euch ausspeien aus meinem Munde. Am Ende aber erst. Also das heißt, wenn ich den Heiligen Geist zurückweise, dann kann es sein, dass ich so weit abstumpfe, dass ich am Ende... Ja. Aber deswegen, wie können wir uns davor schützen? Indem wir, wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dass wir denn uns... wenn wir damit kämpfen, dass wir dann nochmal Stille halten, dass wir ins Gebet gehen, dass wir darüber nachdenken und sagen, lieber Gott, hilf mir, dass ich Ja dazu sagen kann. Hilf, dass ich mich zu einem Ja durchringen kann. Hilf, dass ich dem, was der Heilige Geist mir zeigt, dass ich dem folgen kann. Mhm. Ja? Und wenn wir das tun, uns dem wieder öffnen, dann werden wir merken, dass wir die nächste Stufe des geistigen Wachstums erreichen. Dann.
Ich habe in meinem Leben auch gemerkt, dass mir es viel leichter fällt, Ja zu sagen zu solchen, also wenn ich weiß, der Geist, der zeigt mir was, der offenbart mir einen neuen Weg, offenbart mir, dass ich im Leben was verändern muss. Es hilft mir viel, viel mehr, dazu Ja zu sagen, wenn meine Beziehung zu Jesus Christus sehr eng ist.
Genau.
Also wenn ich über ihn nachdenke, wenn ich über ihn lese, wenn ich ihn im Herzen trage, dann liebe ich es, zu solchen Dingen Ja zu sagen.
Richtig.
Wenn ich Christus aber so ein bisschen ausgeschlossen habe in meinem Herzen, dann kommen die Sachen sehr abstrakt vor. Und ich sage, eigentlich will ich das lieber nicht, wer weiß, wo mich das hinführt.
Und der Grund, warum das so ist, je enger meine Beziehung zu Jesus ist, desto mehr spüre ich meine Abhängigkeit von ihm. Mhm. Dass ich merke, ich brauche ihn in jedem Moment. Das Problem ist, wenn es uns so gut geht, dann ist es oft so, dass wir es gar nicht merken, dass wir von ihm abhängig sind. Wenn ich nach Hause komme, auch wenn ich nicht bete, ich habe trotzdem Geld auf dem Konto und trotzdem Essen im Kühlschrank. Mhm. Deswegen sind Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben, Zeiten, wo Menschen wieder näher zu Gott kommen. Sowohl Menschen, die Gott nicht kennen, als auch wir als Gläubige. Weil wir auf einmal merken, dass uns die Kontrolle aus den Händen gleitet. Ich kann nicht mehr planen, was ich will für nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, was sein wird. Mhm. Ja? Also wir verlieren die Kontrolle über unser Leben. Dann klammern wir uns wieder mehr an Gott und sagen, lieber Gott, das musst du mich führen. Hilf du mir. Und deswegen, Krisenzeiten sind Zeiten, wo wir mehr von Gott abhängig werden und dadurch auch eine engere Beziehung zu Gott haben und dann auch wieder der Heilige Geist in meinem Leben wieder mehr bewirken kann.
Mhm. Ja. Vielleicht können wir noch einen Ratschlag geben am Ende der Sendung. Also wenn Menschen gerade jetzt vielleicht in wirtschaftliche Abhängigkeit kommen, wirtschaftliche Not kommen, also gerade schließen viele Betriebe, viele gerade Einzelhändler gehen kaputt, Gastronomie geht kaputt. Also viele Menschen verlieren sozusagen ihre Existenzgrundlage. Dann, da sagt mir mein Gewissen, was soll ich jetzt tun? Wie handle ich, wie gehe ich weiter? Dann gibt es, eventuell laufen wir auf Impfzwänge zu.
Ja.
Das ist die große Frage, wie gehen wir damit um? Also was sagt mir mein Gewissen, was sagt die Bibel? Wenn solche Dinge kommen, sind ja schwere Fragen, die jetzt auf uns zukommen und viele davon, die auf einmal auf uns einströmen. Genau. Wie kann ich mich jetzt vorbereiten? Ja. Also denn wir sind, also kurz vor der Wiederkunft sind wir. Es kommen viele große Krisen auf uns zu und wir gehen persönlich in unserem Leben durch solche Krisen und wir sehen diese Krisen weltweit. Ja. Was kann ich jetzt machen, wenn ich weiß, der Geist spricht zu meinem Gewissen, er möchte mir helfen? Wie kann ich mich jetzt vorbereiten auf das, was jetzt vor uns liegt in 2021?
Und das ist Folgendes, was ganz wichtig ist. Wenn wir Entscheidungen treffen, schauen wir normalerweise auf die Folgen, die meine Entscheidungen haben. Was kommt dabei raus? Wenn ich ein Haus kaufen will, dann gucke ich das Haus, das Haus, das Haus und was hat die besten Folgen? Wenn ich da jetzt wohnen würde, was würde jetzt... Das ist normal so, dass wir das so machen. Aber wenn es jetzt in die Endzeit reinkommt, wenn wir mit Gott leben, dann müssen wir andere Fragen stellen. Nämlich, wenn ich mich entscheide, ist die Frage nicht, welche Folgen hat es, sondern was sagt Gott? Was ist Gottes Wille? Das heißt, ich muss bewusst von den Folgen wegschauen und auf Gottes Willen schauen. Und die Folgen muss ich Gott überlassen. Denn wenn ich das tue, was Gott sagt, dann wird Gott für die Folgen aufkommen. Die drei Männer im Feuerofen haben nicht gefragt, welche Folgen hat das, wenn ich so oder so mache. Wenn wir stehen bleiben, hat die Folge, wir kommen in den Feuerofen. Wenn wir uns niederfallen, wenn wir uns niederwerfen, dann kommen wir nicht rein. Also hätten sie nach den Folgen gehandelt, dann hätten sie sich niedergeworfen.
Vielleicht für die Zuschauer, Daniel 3.
Daniel 3, genau. Und von daher, unsere Sache ist es, wir haben manchmal Angst in der Endzeit, gerade wenn Krisen kommen, wenn Impfzwang kommt. Und ich sage, okay, ich muss mich jetzt impfen lassen, damit ich meinen Arbeitsplatz nicht verliere. Dann handeln wir wieder nach den Folgen, die das haben würde. Ich soll aber danach fragen, was ist Gottes Wille? Und wenn ich erkannt habe, Gottes Wille ist es, dass ich mich nicht impfen lasse, zum Beispiel, und ich werde dann tatsächlich arbeitslos, weil ich entlassen werde, dann wird Gott für die Folgen aufkommen. Gott wird mich auch versorgen können, auch wenn ich arbeitslos werde. Auch wenn ich eine Familie habe mit 5 Kindern, ja, und die von mir abhängig sind. Gott ist verantwortlich. Ja. Denn Gott möchte, dass ich mich zu ihm Treue erzeige und Gott wird dann sich mir seine Treue zeigen und er wird uns nicht verlassen. Und dann werden wir umso größere Erfahrungen machen, denn die Männer im Feuerofen, die haben die Erfahrung erst nur deswegen gemacht, weil sie treu geblieben sind und weil Gott sie im Feuerofen bewahrt hat. Ja. Sie müssen nicht Angst vor dem Feuerofen haben. Wir müssen schauen, Gott treu zu sein und Gott kommt für die Folgen auf. Und Gott macht es auch immer so, dass er nicht im Vorfeld alle Dinge bereinigt. Er sagt nicht, wenn du dich jetzt für mich entscheidest und treu bleibst, dann willst du so und so das alles. Sagt er uns nicht. Er stellt uns auf die Probe. Bin ich bereit, auch für ihn meinen Besitz, meine Gesundheit, meine Arbeit, alles aufzugeben, um ihm treu zu bleiben? Und wenn ich dafür bereit bin, dann wird Gott auch für alles sorgen.
Und es ist ein großer Segen dahinter, ne? wenn wir so eine Erfahrung gemacht haben, dann wird es uns bei der nächsten Prüfung sozusagen, die auf uns zukommt, wird es uns stärken, diese Erfahrung, die wir hatten.
Genau.
Das heißt, wenn wir jetzt in der Zeit der Vorbereitung solche Erfahrungen machen mit Gott, dann werden sie uns eine Hilfe sein in der Zeit, die vor uns liegt.
Genau. Deswegen sind solche existenziellen Erfahrungen so wichtig, dass wir jetzt schon erleben und merken, dass Gott in Situationen, wo ich keinen Ausweg mehr sehe, wo ich den Weg gewählt habe, den Gott mir gezeigt habe, dass ich da tatsächlich dann erlebt habe, wie Gott mich durchgetragen hat.
Mhm. Ich lasse es der Zeit wegen mal als Schlusswort stehen. Das ist, glaube ich, wichtig, also das Thema siegreiche Leben in der Endzeit, also wie können wir jetzt die nächsten Schritte gehen, persönlich und als Gemeinschaft, also diese 5 Gs, die vielleicht mal wieder ins Gedächtnis rufen, das ist wichtig für jeden von uns, diese Beziehung zu Christus nicht abzubrechen und ihm vertrauen, was es auch kostet.
Richtig.
Also selbst wenn mein Arbeitsplatz verloren geht, selbst wenn ich irgendwelche Verluste habe, ich gucke nicht auf die Folgen, ich gucke darauf, was ist Gottes Wille.
Ja.
Und dann mache ich Erfahrung, dann werde ich gestärkt und dann bin ich bereit für die Wiederkunft.
Ja, richtig.
Danke dir, Olaf, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du diese wertvollen Tipps mit uns geteilt hast. Ich kann schon mal ankündigen, wir werden noch über ein paar andere Dinge sprechen, die auch dazugehören. Ich habe hier noch viel mehr Themen auf meinem Zettel und ich möchte ganz gerne dich noch mal mindestens zu 1-2 Sendungen dazu einladen, dass wir darüber noch mal sprechen können.
Gerne.
Das können wir noch vertiefen. Also vielen Dank dir, vielen Dank euch, liebe Zuschauer, und Gottes Segen euch.
Gottes Segen.